Dementsprechend würde ich es mit dem Wissen von heute anders machen und kann das da wirklich jedem empfehlen, auch wenn das eine schwierige Zeit ist, weil man gerade, glaube ich, andere Sachen im Kopf hat. Aber auch Corona kann man jetzt, glaube ich, mal dazu nutzen, zu sagen, pass auf, ich habe gerade eh keine großen Alternativen. Jetzt mache ich halt Schule. Und ich glaube, so sollte man da rangehen. Und dann wird man sich hinterher freuen, wenn man das gerockt hat.
Herzlich willkommen bei getin.de, deinem Podcast für Schule, Ausbildung und Zukunft im Bergischen Land. Mein Name ist Martin. Die meisten von euch kennen mich jetzt so vom Podcast noch nicht so richtig. Das liegt daran, dass ich normalerweise nicht zum Redaktionsteam, zu den Podcastern gehöre, die ihr kennt. Ich bin heute mal kurzfristig eingesprungen, weil sich keiner gefunden hat. Ich verspreche euch, demnächst habt ihr wieder die gewohnten Stimmen auf der Leitung. Unser heutiger Gast ist ehemaliger Fußballprofi. Er hat Anfang der 2000er Jahre beim FC Schalke 04 und bei Hannover 96 gespielt. Außerdem war er U20, U21 und A-Nationalspieler. Er ist DFB-Pokalsieger und er hat sogar mal ein Tor des Monats geschossen. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt bei der Sportschau, aber auf jeden Fall, er war mal dabei. Heute stellt er seine Erfahrungen aus dem Profifußball anderen Sportlern zur Verfügung. Er hat Sportmanagement studiert und er arbeitet heute als Sportmentor und Mentaltrainer. Herzlich willkommen, Christian Panda.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren Podcast.
Ja, cool, dass du dabei bist. Also das ist ja auch mal für uns, für unseren regionalen Podcast, auch ein kleiner Höhepunkt jetzt erstmal. Wir sind erst seit September unterwegs, von daher passt wunderbar.
Hat sich ja auch ganz gut angeboten, da mein Büro, unser Büro ja in Remscheid ist, sind wir ja direkt nebenan. Richtig. Quasi.
Genau. Kommen wir gleich noch zu. Ich fand das, also ich glaube, ich hab mal geguckt hier bei mir auf dem Handy, vor 3 Monaten ungefähr hatten wir ja den ersten Kontakt und da haben wir schon versucht zusammenzukommen für den Podcast und ich denke, eigentlich war es ganz gut, dass sich das ein bisschen verzögert hat, weil das, was du heute machst, Mentaltrainer, Sportmentor und auch deine Erfahrung aus dem Profifußball, die können viele unserer Hörer, Schüler, die kurz vor Abschlussprüfungen stehen, kurz vor dem Abitur, kurz vor der Ausbildungsabschlussprüfung und die jetzt auch in dieser Corona-Situation sind, wir haben jetzt November 2020, können, glaube ich, deine Erfahrungen, wie man mit Stress, wie man mit Unsicherheit und so weiter umgeht, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Weil da hast du jetzt in deiner Karriere ja, also im Profifußball gibt es ja echt viele Höhen und Tiefen.
Definitiv, da gibt es wahnsinnig viele Höhen und Tiefen. Und wer meine Karriere verfolgt hat, von den Hörern wahrscheinlich nicht so viele, weil sie zu jung sind, aber wer sich damit ein bisschen auseinandersetzt, wird sehen, dass ich sehr lange Zeit sehr schwer verletzt war auch und mich da auch immer so ein bisschen selbst wieder zurückgekämpft habe. Mhm. Und dementsprechend macht das Ganze nicht einfacher. Ich sag mal, wenn du so eine geradlinige Karriere hast, wo du im Jahr zwischen 30 und 40 Spiele machst und immer gefühlt gesund bist, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut und dann kannst du dir diesen Druck auch ganz gut verpacken. Aber wenn du immer mal wieder zurückgeworfen wirst und raus bist, ist es schon noch ein bisschen schwieriger, als wenn du einfach von Woche zu Woche diese Spiele hast. Und ich hatte von Woche zu Woche diese Spiele und zwischendurch mal 19 Monate Reha mit 3 Operationen.
19 Monate,
okay. Genau. Mit 3 Operationen noch in dieser Zeit. Und dann wieder so den Anschluss zu bekommen, ist dann natürlich auch schwierig und dann hat man nicht nur den Druck, den der Verein dann natürlich macht, sondern ich hatte zu dem Zeitpunkt auch selber Druck, weil ich war 21 zu dem Zeitpunkt, hatte jetzt gerade den Sprung geschafft zum Stammspieler, gerade geschafft, meiner Mutter das Geld wiederzugeben, das sie mir geliehen hat für mein erstes Auto, was jetzt nicht wahnsinnig viel war, aber hatte natürlich auch den Existenzdruck, weil ich wusste, das ist das, was ich liebe, das ist das, was ich machen möchte. Und wenn das hier nicht weitergeht, was mache ich dann? Und damit habe ich mich während der Zeit dann auch schon beschäftigt.
Ja, also ich habe ja in deinem Wikipedia-Eintrag gelesen, ganz am Anfang, ich glaube mit 5 oder 6, musste deine Mutter dich ein bisschen zum Fußball hinschieben, aber letzten Endes ist dann schon, ist da die Leidenschaft draus geworden.
Ja, sie hat mir so den Anstoß gegeben. Ja. Das hatte eigentlich einen ganz pragmatischen Hintergrund. Meine Mutter war immer selbstständig und in dem Vorort von Münster, wo ich dann auch im Verein spielen sollte, war halt ihr Geschäft. Und da ich den ganzen Tag nicht irgendwie im Geschäft sein sollte, brauchte man irgendwie eine Beschäftigung für mich. Fußball war dann das Mittel der Wahl, hatte ich nicht so Lust drauf zu dem Zeitpunkt. Also ich habe sehr gerne Fußball gespielt, aber so dieses Vereinsding und dann mit anderen Kindern, das nie gemocht. Also auch später als junger Erwachsener noch in neue Gruppen zu kommen, das war nicht so meins. Okay. Also ich war immer gerne bei den Leuten, die ich so kannte. Und dann kam aber die WM 1990, wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Und dann auf einmal war für mich klar, so, boah, ich gehe jetzt Fußball spielen, auch im Verein, gar kein Problem.
Okay. Ist denn, oder vielleicht rückblickend, wäre denn auch irgendwas anderes in Frage gekommen? Oder würde es irgendwas geben, was du vielleicht, wenn kein Fußball oder wenn da nicht die Gelegenheit gewesen wäre, was du gemacht hättest?
Also ich habe zwischendurch mal Tennis gespielt, das war auch noch eine Option. Okay. Musste mich dann aber entscheiden, aber grundsätzlich habe ich mit 16, nachdem ich meinen Realschulabschluss hatte, eine Ausbildung angefangen, ganz klassisch eigentlich, auch für die damalige Zeit noch, glaube ich, ein bisschen klassischer als heute, so nach der Realschule dann einfach eine Ausbildung zu machen und zu arbeiten, weil für mich war immer klar, so Abitur, ich wollte nicht noch länger zur Schule gehen, für mich war klar, so wenn, dann ja einen Job, Geld verdienen und irgendwie gefühlt dann schon versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen.
Ja.
Und habe das auch durchgezogen, habe das auch während meiner A-Jugendzeit, U19-Zeit bei Schalke durchgezogen. Heißt, ich bin morgens um 7 Uhr bei der Arbeit gewesen, weil ich dann gleitzeitmäßig relativ pünktlich Feierabend machen musste, weil ich also Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag war Training.
Ja.
Das heißt, nur mittwochs war frei, da konnte ich dann ein bisschen später anfangen zu arbeiten, aber sonst musste ich halt relativ zügig um 16 Uhr, 15:45 ungefähr, mich ins Auto setzen. Anfangszeit bin ich noch gebracht worden, bis ich dann selber fahren durfte nach Gelsenkirchen und habe dann trainiert, war abends um 9:30 zu Hause und somit war mein Tag halt wahnsinnig voll, weil ich noch diese Ausbildung gemacht habe, die ich aber dann nicht beendet habe. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
Okay, aber gut, aber trotzdem, das hört man dann ja schon raus, da gehört ja da dann schon auch Leidenschaft dazu, woraus dann halt, ich sag jetzt mal, Disziplin entsteht. Also auch ein bisschen Leidensfähigkeit letzten Endes. Auch gerade jetzt, wenn wir jetzt unsere Hörer nehmen, die im Abitur sind oder grundsätzlich, die Schulzeit hat sich ja, also teilweise sind die ja 8-9 Stunden am Tag in der Schule, müssen sich motivieren, haben irgendwie ein Ziel vor Augen. Wie hast du das damals gemacht?
Ja, ich hatte auf der einen Seite halt diese wahnsinnige Liebe zu dem Sport und hatte so meinen Traum vor Augen. Ich bin dann mit 17 quasi zu Schalke gekommen und war meinem Traum dann schon ein ganzes Stück näher. Und auf der anderen Seite so ein bisschen meine Mutter im Nacken, die gesagt hat, pass auf, ne? Das eine geht nur mit dem anderen. Das heißt, du machst eine Ausbildung oder du machst halt schulisch was weiter oder irgendwas beruflich in Anführungsstrichen neben diesem Fußball, einfach um diese Sicherheit zu haben, weil, dass ich Profi geworden bin dann nach diesem Jahr, das hat sich noch nicht abgezeichnet zu diesem Zeitpunkt, sondern also ich sag mal, die Chancen waren eher, dass ich kein Profi werde, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass ich dann gesagt habe, okay, es macht Sinn, diese Ausbildung auch zu starten, weil es sieht jetzt aktuell nicht so aus, als wenn ich jetzt Profifußballer werde.
Warum?
Ich bin halt relativ spät, also relativ spät für die aktuelle Zeit, jetzt sogar sehr spät dann zu einem Nachwuchsverein gekommen, beziehungsweise zu einem Verein gekommen, der Bundesliga spielt in den Nachwuchs. Das war für damalige Verhältnisse schon relativ spät. Heutzutage ist man halt mit 13, 14 spätestens eigentlich bei so einem Verein. Und ich glaube, dann genießt man auch eine andere fußballerische Ausbildung und es bahnt sich vielleicht eher noch an.
Okay.
Und ich kam halt von Preußen Münster und war da zwar ganz gut, habe dann aber gemerkt, oh, Schalke 04 ist eine andere Welt. Und dementsprechend konnte ich mich dann auch gut davon überzeugen lassen. Es war jetzt nicht mein Wunsch zu sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung und hau mir den Tag jetzt so voll, dass ich jeden Abend irgendwie gefühlt tot ins Bett falle. Mhm. Sondern das war natürlich auch der Wunsch meiner Mutter, die so ein bisschen drauf gepocht hat und mich da vor die Entscheidung gestellt hat. Einfach gesagt, entweder beides oder gar nichts. Mhm. Also nur Fußball geht nicht, kannst halt nur eine Ausbildung machen, das ist okay. Und ja, so ist es dann gekommen. Und natürlich muss man da fokussiert sein und ja, muss so ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, weil das ja auch nicht so ganz einfach ist. Ja. Du hast es gerade angesprochen, wenn die Schüler heutzutage auch den ganzen Tag in der Schule sitzen. Ich habe selber einen Sohn, der quasi ja gerade aufs Gymnasium gekommen ist und auch den ganzen Tag in der Schule sitzt, weil dann auch die Hausaufgaben in der Schule gemacht werden. Das heißt, da ist dann um 15 Uhr, 15.30 Uhr Schluss, ist ein langer Tag und dementsprechend kann man da, glaube ich, schon gewisse Parallelen ziehen und ich glaube, so wird man halt auch auf das Leben danach ein bisschen vorbereitet, wenn es aus der Schule rausgeht, weil da wird es dann noch ein bisschen anstrengender.
Absolut, nur ich sag mal, das sagt sich jetzt so leicht, hat dich jetzt letzten Endes die Leidenschaft angetrieben, aber es wird dir auch Punkte gegeben haben, wo du sagst, boah, jetzt muss ich von Münster nach Gelsenkirchen fahren, es regnet, es ist dunkel, ich würde mich viel lieber mit Freunden, was weiß ich, treffen.
Hatte ich persönlich gar nicht.
Okay.
Also diese Ausbildung war für mich, ja, das war schwer. Ja. Einfach weil ich jetzt auch nicht unbedingt der Frühaufsteher war und musste dann halt noch eine halbe Stunde fahren, also von meinem Zuhause, von der einen Seite Münster auf die andere Seite Münster. Das heißt, da bin ich dann um 6:30 losgefahren, um pünktlich um 7 Uhr bei der Arbeit zu sein. Aber wo ich dann fertig war mit der Arbeit und es war 16 Uhr, 16.15 Uhr und ich wusste, jetzt fahre ich zum Training, da habe ich mich gefühlt, als wäre ich gerade aufgestanden. Also cool. Da war halt wirklich einfach auch eine Liebe dafür da und das
biete auch, heute. Entschuldigung, auch für Schalke. Also ich glaube, Münster ist eher so Schalke-Land.
Ja, ne? Also es ist gespalten. Also wir teilen uns das da mit den Schwarz-Gelben, okay. Was aber gar kein Problem ist. Ja. Ich stand auf gar keiner Seite der beiden. Ich habe das immer, so Fußball immer so ein bisschen mehr ins Ausland geschaut. Aber hab Fußball geliebt und nach einem Jahr Schalke war mir auch klar und ich konnte auch verstehen, warum die Leute da in der Region und auch in ganz Deutschland, sogar international so begeistert sind von diesem Club, weil er halt wahnsinnigen Charme, wahnsinniges Flair hat und er ist einfach einzigartig, weil halt gefühlt immer Unruhe ist und das aber zeigt, der Verein lebt. Also ich habe das immer positiv ausgedrückt, weil ich gesagt habe, da tut sich was, da wird auch mal was vorangetrieben. Jetzt zur Zeit läuft's ja leider nicht so gut, aber ich denke, da werden auch wieder bessere Zeiten kommen.
Es ist halt, also davon lebt ja auch der Sport, dass nicht alles vorhersehbar ist. Letztendlich auf dem Fußballplatz sowieso, beim Spiel, aber was wäre das für ein Sport, wenn wirklich alle so ihren Weg gehen würden und ohne Brüche? Deswegen würde die Faszination ja auch verloren gehen, denke ich
mal. Deswegen könnte ich auch kein Fan von Bayern München sein, wenn ich halt so mit meinen Arbeitskollegen dann in der Woche rede und sage, jetzt haben wir wieder 4-0 gewonnen, jetzt haben wir 5-0 gewonnen, jetzt haben wir mal knapp 3-1 gewonnen. Fehlt mir persönlich so dieser Moment des Verlierens, weil ich glaube, da ziehst du halt auch wahnsinnige Stärke draus. Und da spreche ich auch aus einer eigenen Erfahrung, was ich anfänglich schon angesprochen habe mit meinen Verletzungen, war auch so ein Punkt des Scheiterns, auch wenn man letztendlich nichts dafür konnte. Hat mich dann auf einer anderen Seite aber irgendwie wahnsinnig viel größer gemacht, nämlich auf der menschlichen, weil ich da halt wahnsinnig viel gelernt habe. Und deswegen gehört das, glaube ich, genauso dazu, zu verlieren wie zu gewinnen. Und dann weiß man das Gewinnen natürlich auch noch ein bisschen mehr zu schätzen, wenn man auch häufiger mal verliert.
Zumal, ich glaube, kannst du mich ja berichtigen, aber es ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur um Verletzungen, es geht ja auch darum, so vom Rhythmus her, du trainierst eine Woche lang und ich glaube, samstags morgens oder freitags erfährst du, ob du samstags spielst, so ungefähr, ne, wo du die und selbst das ist ja schon für jemanden, der natürlich, du spielst ja nicht Fußball, um zu trainieren, sondern um auf dem Platz zu stehen, um am Spiel zu sein. Selbst das sind ja schon immer so kleine Rückschläge oder Ermutigungen, die du ja eigentlich wöchentlich, also täglich ja erfährst, weil du dich auch täglich präsentieren musst.
Ist auf jeden Fall fast ein tägliches Wellenbad der Gefühle.
Ja.
Weil, ich sag mal jetzt, bei mir war es halt noch so, mit Schalke haben wir, ich glaube, bis auf 2 Jahre fast immer international auch noch gespielt. Das heißt, man hat während der Woche ja auch noch Spiele. Das heißt, da trainiert man dann auch nicht so viel, also schon jeden Tag, aber dann auch nicht mehr so intensiv, weil wenn man dann Mittwochs, Samstag oder Mittwoch, Sonntag spielt, dann bleibt halt nicht mehr so viel Zeit, dann ist halt viel Regeneration angesagt. Und ja, da kriegst du es natürlich dann präsentiert, ne? Wenn du nicht spielst, und dann hast du natürlich auch immer noch vorher so diesen Gedanken, ja, werde ich jetzt spielen, werde ich nicht spielen. Richtig. Das ist natürlich ein ständiges Auf und Ab, was mir am Anfang auch natürlich schwerer gefallen ist, wo man das hinterher natürlich auch ein bisschen leichter nimmt, weil man auch weiß, ne, diese Gefühle kommen wieder. Ich kenne die, ich weiß damit umzugehen, ich kann die einordnen, das ist okay. Am Anfang ist es natürlich noch ein bisschen aufregender, weil gerade wenn man vielleicht auch darauf wartet, so sein erstes Spiel zu machen oder dann drin ist und dann vielleicht mal rausgenommen wird, das ist schon ein Wechselbad der Gefühle und das ist auch nicht so leicht, damit umzugehen. Aber ich will sagen, ein Stück weit gewöhnt man sich auch daran. Man gewöhnt sich auch daran, dass ein gewisser Druck da ist. Was natürlich einfach auch wichtig ist, dass man sich davon einfach nicht kaputt machen lässt. Also es gibt ja auch viele, die an diesem Druck in Anführungsstrichen zerbrechen, was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, weil das einfach auch nicht für jeden was ist, ständig unter Druck zu sein.
Aber gibt's da, also jetzt aus deiner heutigen Tätigkeit heraus auch, ich meine, Gegenstrategien, um diesen Druck, um sich dran zu gewöhnen, aber auch um ihn auch ein Stück weit, du brauchst ja ein Ventil letzten Endes auch für diesen Druck.
Genau, das ist das, was wir natürlich auch in unserer tagtäglichen Arbeit fast tun, weil bei uns geht's unter anderem natürlich auch darum, wie gehe ich mit dem Druck um? Wie gehe ich mit Druck um, der von außen kommt? Wie gehe ich mit Druck um, den ich mir selber auch mache? Da gibt's natürlich viele Möglichkeiten, weil jeder Mensch natürlich auch verschieden ist. Gilt es dann natürlich auch herauszufinden, was für die Person gerade das beste Mittel ist, das Mittel der Wahl. Wir haben ja eingangs schon mal so ein bisschen erzählt, was wir so tun, und wir haben jetzt auch diverse Online-Programme, gerade auch für Nachwuchssportler oder überhaupt für Schüler, um sich erstmal mit diesem Thema mentale Stärke auseinanderzusetzen. Was heißt das überhaupt? Wie kann ich mental stark werden? Und da gibt's halt zum Beispiel einfach ein Online-Programm, was man mal durchlaufen kann, und am Ende des Tages wird man merken, boah, ich habe mich hier mit Sachen auseinandergesetzt, die dazu führen, dass ich mental stärker werde. Gleichzeitig gibt's natürlich auch einfach ein mentales Coaching, wo man einfach ins Gespräch geht und mal guckt, wo kommt das eigentlich her? Also warum macht derjenige sich gerade Druck oder warum kriegt der gerade Druck? Und was ist so der Auslöser, warum er das nicht für sich kompensiert bekommt? Ist es vielleicht nur ein fehlendes Hobby, ein Gegenpol auf der anderen Seite? Ich habe das aus eigener Erfahrung. Ich habe damals sehr viel Musik gemacht. Das war immer hobbymäßig. Also ich hatte jetzt keine Ambitionen, irgendwie damit auch nur ansatzweise irgendwas zu verdienen oder bekannt oder berühmt zu werden. Sondern das war im Keller bei einem Kumpel, der zu der Zeit DJ war, und wir haben uns da super ergänzt, weil wir beide das Hobby hatten.
Vielleicht wäre das ja dann die Alternative zum Fußball geworden, wer weiß.
Hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, muss ich sagen. Also jetzt nicht selber vorm Mikro, sondern wir hatten auch unser eigenes Studio dann, weil mein Freund, der hat hier um die Ecke in Wuppertal Audio- und Tontechnik studiert. Und der hatte auch schon in gewisser Weise diesen Plan. Wir haben dann auch zusammen mal so ein Studio aufgemacht, um mal zu gucken. Und hatten wahnsinnig viel Spaß. Das war eine mega coole Zeit, über die wir heute mittlerweile über 10 Jahre später immer noch sprechen. Aber grundsätzlich ist das Geschäft da natürlich auch wahnsinnig schwierig, was so dieses Musikding angeht. Und dementsprechend, wo dann mein Sohn geboren wurde, 2010, ich im gleichen Jahr den Wechsel zu Hannover 96 hatte, war die Zeit einfach nicht mehr da, sich damit zu beschäftigen. Ja. Und jeder, der Kinder hat, weiß dann natürlich auch, dass wenn sie dann da sind, sie auch den Mittelpunkt des Lebens irgendwie einnehmen. Und dementsprechend habe ich dann alles hinten angestellt, und diese Musik, ja, war dann seitdem irgendwie fünftes Rad am Wagen. Okay. Und so hat sich das so ein bisschen verlaufen.
Aber durchaus, also das wäre ein Beispiel dafür, also dass man auch schaut, dass man sich Alternativen schafft. Ne? Also auch wirklich auch bewusst, vielleicht auch gegensätzlich schaut, womit kann ich mich beschäftigen, was schafft mir wirklich einen Ausgleich.
Genau, weil es ganz wichtig ist, dass man nicht tagtäglich rund um die Uhr dieses Druckgefühl, diesem Druck ausgesetzt ist, sondern dass man sich halt auch Auswege schafft. Mhm. Also wirklich sagt, Sport, da kann ich mich abreagieren, da komme ich auf andere Gedanken. Das kennen wir aus dem Großen, bei den Großen, bei Erwachsenen auch, die irgendwie eingespannt sind im Beruf. Die wollen dann auch einen Ausgleich, was auch immer sie dann tun, ob sie mit Kumpels in der Kneipe ein Bier trinken. Jetzt während Corona-Zeit geht's ja nicht, aber die anderen gehen Golf spielen oder gehen aufs Konzert beschäftigen sich mit ihren Kindern, einfach um den Kopf frei zu bekommen. Und da ist halt echt viel Wahres dran, neben vielen Sachen und vielen Tools, wo es halt wirklich verschiedene Übungen gibt, um zu sagen, wie gehe ich mit Druck am besten um, beziehungsweise sich selbst auch mal ein bisschen besser kennenzulernen, um herauszufinden, warum mache ich mir eigentlich diesen Druck? Also ist das jetzt gerade gerechtfertigt auch, dass dieser Druck überhaupt da ist? Mhm. Oder ist es im Endeffekt ja so ein Hirngespinst, will ich mal fast sagen? Mhm. Das ist, glaube ich, dann einfach auch ganz wichtig.
Du berichtest da über deine Erfahrungen ja auch in noch einem weiteren Podcast, verlinken wir auch in den Shownotes. Und da hast du auch so ein paar ganz konkrete Dinge beschrieben, die dir geholfen haben. Das eine war, da hast du mal über eine Auszeit, ich glaube auch wirklich im Spielbetrieb, hast du davon berichtet, dass du 2 Wochen einfach mal raus bist, um auch den Kopf frei zu kriegen, um auch mal so den Blick wahrscheinlich wieder so ein bisschen zu weiten.
Genau, das war während meiner Reha, was ich angesprochen hatte, während diesen 19 Monaten, weil ich so gefühlt keinen Meter nach vorne gekommen bin. Also kann man sich ja vorstellen, 19 Monate ist eine wahnsinnslange Zeit. Und wenn man dann auch noch jeden Tag bis auf Sonntag zur Reha geht und da dann wirklich von morgens bis spätnachmittag, frühen Abend immer ist, dann wird man ja sehr sensibel für diese Schritte, die man dann nach vorne macht. Mhm. Und gefühlt habe ich keinen Schritt nach vorne gemacht eine ganz lange Zeit, bis mein Reha-Trainer dann gesagt hat, pass auf, es wäre mal gut, wenn du 10 Tage einfach wegfährst, einfach mal auf andere Gedanken kommst. Und da habe ich von berichtet, weil das sehr eindrucksvoll war in meinem Fall. Ich bin wiedergekommen und habe gefühlt viel mehr Fortschritte gemacht als die ganzen Monate zuvor in der Reha.
Ja.
Also da habe ich persönlich für mich halt festgestellt, ey, Moment mal, wahnsinnig viel spielt sich, glaube ich, einfach auch im Kopf ab. Mhm. Spielt sich über gute Gefühle ab oder schlechte Gefühle. Mhm. Schlechte Gefühle war für mich zum Beispiel, jeden Morgen wieder zur Reha zu fahren. Mhm. Auch wenn ich ein Ziel hatte und mir auch immer Ziele gesetzt habe, war es halt einfach irgendwann so, dass die Luft raus war. Mhm. Und ich kam nach diesen 10 Tagen wieder, habe Fortschritte gemacht, obwohl ich nichts gemacht habe.
Okay.
Außer mich mal entspannt und den Kopf frei bekommen und habe wahnsinnige Fortschritte gemacht und war jetzt natürlich, Idee liegt nahe zu sagen, pass auf, fahr nochmal 2 Wochen weg, aber irgendwann muss dann ja auch wieder trainiert werden. Aber das ist schon mal gut, einfach auf andere Gedanken zu kommen und wirklich mal zu sagen, ne, ich lasse jetzt das, was mich gerade hier wirklich so sehr beschäftigt, einfach mal außen vor, wenn man es denn kann. Also ich für meinen Teil konnte und durfte das dann, ne, dass man auch wirklich von oberster Stelle gemerkt hat, es tut ihm gerade nicht gut, wir schicken den mal weg. Und für mich persönlich war das die beste Lösung.
Also es ist ja auch, ich denke, auch für einen Schüler immer wichtig herauszufinden, ja, was bin ich für ein Typ, was bin ich für ein Lerntyp. Aber ich kenne das aus meiner persönlichen Erfahrung von früher. Abitur kommt, du hängst dich rein, du lernst. Und wenn das bringt irgendwann nichts mehr. Auch dann geht nichts mehr in deinen Kopf rein. Also du brauchst ja zwingend diesen Ausgleich. Ich weiß nicht, so aus deinem als Sportmentor kann man sagen, wie viel auch jetzt auch bei so einer Reha, die ja körperlich erstmal ist, aber wie viel spielt sich im Kopf letzten Endes ab?
Also ich persönlich glaube, wahnsinnig viel spielt sich da im Kopf ab. Und das habe ich auch während meiner Reha-Phasen immer gemerkt, dass ich von Mal zu Mal, also ich hatte 2 Mal 19 Monate Reha, Und wenn ich da diesen Vergleich ziehe von dieser ersten Phase zu der zweiten Phase, war das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Einfach weil ich wusste, also ich wusste ja beide Male nicht, wie lange. Die Prognose war gefühlt beide Male so 8-9 Monate. Dass es dann mehr als doppelt so lange wurde, das wusste ich auch nicht vorher. Aber diese Herangehensweise, auch schon an die prognostizierten 8-9 Monate, war halt grundlegend anders. Mhm. Und da merkt man, glaube ich, einfach auch, was ein Stück weit Erfahrung ausmacht und was das Mindset ausmacht. Wie gehe ich daran? Ja. Wie nehme ich das auf? Wie packe ich das Thema an? Mhm. Und mache ich mir vorher schon mal Gedanken darüber, wie der Weg aussehen wird.
Ja.
Da sind wir halt so beim Thema der Visualisierung, ne? Wenn wir uns halt Sachen mal vorstellen, die uns vielleicht ja so ein bisschen Unwohlsein hervorrufen, dann können wir damit, glaube ich, schon ein bisschen besser umgehen, wenn wir uns vorher schon mal gedanklich in die Situation bringen und sagen, okay, was kann ich gerade vielleicht nicht gut? Mhm. Ich zum Beispiel hatte immer so ein bisschen Bammel davor, jetzt nach der Karriere irgendwie vor Menschen zu sprechen. Mhm. Ich war immer der sich zurückgehalten hat. Ich habe auch, ich war auch im aktuellen Sportstudio und war mal hier, mal da. Habe das auch, also das, was ich als Feedback bekommen habe, sehr gut gemacht. Aber habe mich da nie so wahnsinnig wohlgefühlt. Okay. Weil ich mir einfach gedacht habe, ich kann gut Fußball spielen.
Ja.
Kann auch einigermaßen Sätze geradeaus vernünftig reden, macht mir aber nicht so viel Spaß wie Fußball spielen. Mhm. Also lass mich doch bitte Fußball spielen. Und das war so für mich dann nach der Karriere so ein Learning, dass ich gesagt habe, okay, damit beschäftige ich mich jetzt.
Ja. Ne?
Wie kriege ich das hin, mich dahin zu bringen, dass ich kein Problem habe, ob da jetzt 20 oder 50 Leute stehen, denen was zu erzählen.
Ja.
Und habe mich damit auch, Thema Visualisierung, das einfach mal vorgestellt. Ne? Okay. Sich hingesetzt, Augen zugemacht und ne, mich mal in die Situation gebracht, jetzt habe ich gerade was zu erzählen und da sind halt mal 40, 50 Leute anwesend.
Ja, cool. Einen anderen Aspekt, den du erwähnt hast, war, ich glaube, da habt ihr sogar eine ganze Folge drüber gesprochen, das war dein Physiotherapeut, der nicht nur Physiotherapeut war, sondern was du im Nachgang auch gemerkt hast, einfach für dich Ansprechpartner, wo du einfach alles abgeladen hast. Auch das ist ja, ich sag mal, auch eine wichtige Geschichte unter Umständen, dich alles mit sich selbst auszumachen in Drucksituationen.
Ich war der Typ, der sehr viel mit sich selbst ausgemacht hat.
Okay.
Also auch als Kind schon. Ich habe immer gedacht, oh, das mache ich schon, das kriege ich schon hin. Und genau, in dieser Folge ging es um meinen Physiotherapeut, was auch eigentlich eine sehr verrückte Geschichte war, weil mein Wechsel zu Schalke damals, habe mich im letzten Spiel für Preußen Münster verletzt, bin mit einem Bänderriss schon zu Schalke gekommen.
Okay.
Und der erste, den ich kennengelernt habe, war dieser Physio.
Aha.
Und der hat mich meine ganze Karriere wirklich vom ersten Tag bei Schalke bis zum letzten Tag in Hannover begleitet.
Ach,
und sogar darüber hinaus noch.
Ja.
Und wir sind jetzt immer noch sehr eng miteinander. Also wir haben jetzt gerade vor 2 Wochen nochmal telefoniert, weil er für mich halt schon mehr war als ein Physio. Also fachlich war er super. Also er hat mir rein von den ganzen körperlichen Gebrechen, die ich hatte, gut helfen können. Und gleichzeitig war er halt für mich Ansprechpartner mit allen Themen, die halt so aufgekommen sind. Und er hat halt ein sehr feines Gespür dafür gehabt. Das war auch derjenige, der mich dann in den Urlaub geschickt hat. Mhm. Der einfach auch gemerkt hat, wie es mir geht.
Mhm.
Und da meine ich jetzt nicht nur körperlich, sondern auch so mental.
Mhm.
Und dadurch, dass ich ja auch die Fort- und Weiterbildung zum Mentaltrainer gemacht habe, mich natürlich auch damit auseinandergesetzt habe, habe ich natürlich gemerkt, schau mal an, mein Physio damals war eigentlich nicht nur mein Physio, sondern es war eigentlich mein Mentaltrainer, den ich eigentlich gefühlt, also hatte offiziell keinen Mentaltrainer, weil ich halt viel mit mir selbst ausgemacht habe, aber hatte da jemanden, der Ansprechpartner war, der mich mal gespiegelt hat, mal von der anderen Seite drauf guckt und sagt, pass auf, das, was du da denkst, denk doch nochmal drüber nach, ne? Guck dir das doch mal von der Seite an. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass man, egal für wen, da rede ich jetzt auch nicht über Sportler, über Schüler, über Erwachsene, sondern als Mensch.
Ja, natürlich.
Jemanden zu haben, der einfach mal unabhängig sagt, pass auf, guck dir das doch mal von der Seite an. Wenn ich das von hier betrachte, sieht das für mich so und so aus. Und das mal mitzunehmen, sich Gedanken darüber zu machen und das nicht direkt abzukanzeln und zu sagen, pass auf, ist alles Blödsinn. Ich glaube, das bringt einen am Ende des Tages wirklich nach vorne. Weil dann sieht man sich selbst mal aus einer anderen Perspektive und kann dann Sachen vielleicht auch anders machen. Oder man fühlt sich bestätigt, indem man sagt, pass auf, vielen Dank, aber es war gut.
Und auch hier ja wieder ein Kontrast, ähnlich wie ich guck jetzt mal, dass ich den Kopf frei bekomme, du bist in Urlaub gefahren, kann man ja auch andere Sachen machen, ein Hobby, also im Gegensatz auch hier, du hast dann, glaube ich, erzählt, er hatte eigentlich relativ wenig Ahnung vom Fußball an sich.
Also wir haben auch total wenig über Fußball geredet. Ja. Da ging es halt wirklich um persönliche Sachen, oftmals auch belanglose Sachen, aber das war wahnsinnig wichtig in dieser Zeit, weil ich zu Reha gefahren bin und in der Zeit, also du liegst dann während so einer Reha-Phase, so einem Reha-Tag, 2 bis 3 Stunden pro Tag auf der Liege, wirst behandelt und hast Geräte dran oder was auch immer. Ja, wenn du dich dann natürlich die ganze Zeit mit dieser Situation beschäftigst, da wirst du irre nach ein paar Wochen. Ja. Deswegen ist es halt wichtig, jemanden zu haben, mit dem du auch reden kannst. Und dann, ja, gab es bei uns in der Reha damals schon in gewisser Weise ein Handyverbot. Also da liegst du jetzt nicht auf der Liege und da kümmert sich gerade einer um dich und du fängst an, irgendwie Social Media oder einen Film zu gucken oder keine Ahnung. Hat ja auch was mit Respekt zu tun. Dementsprechend hat man sich miteinander beschäftigt.
Ja.
Und ich habe das auch gesagt, ich würde es auch jedem Verein empfehlen, die Physiotherapeuten, die fest beim Verein angestellt sind, diesen Mentaltrainerlehrgang zu bezahlen. Weil näher dran als die Physiotherapeuten kommen halt wenige. Also die Frau zu Hause, die Familie, keine Frage. Aber die Physiotherapeuten sind die, die dich sogar anfassen. Die haben deinen Muskel in der Hand, die stehen ja in der Woche stundenlang bei dir. Und wenn die dann in gewisser Weise ausgebildet sind in diesen mentalen Sachen, können die, glaube ich, einen wahnsinnig guten Input geben. Und können dich auch auf der anderen Seite wahnsinnig gut runterziehen. Wenn sie halt auf den Zug mit aufspringen. Habe ich auch erlebt. Ne? Okay. Dass wenn du selber schlechte Laune hast, du gibst das raus und kriegst von dem vielleicht auch noch die schlechte Laune, da gehst du mit der doppelten schlechten Laune nach Hause.
Ich wollte gerade sagen, genau.
Und dann hast du nichts gewonnen.
Ja. Mir sind da spontan, also dann auch wieder übertragen auf das Thema Schule, Bildung, mir sind da spontan, ist aber spontan eingefallen, dass das auch, glaube ich, der Unterschied ist bei Lehrern sowieso, aber auch bei Nachhilfelehrern. Also wer gibt mir nur den Stoff mit, wer erklärt mir was und wer schaut auch mal da drauf, also deswegen sind mir hauptsächlich auch Nachhilfelehrer eingefallen, warum hat derjenige denn Probleme? Also wie kann ich dem dann auch etwas vermitteln? Wie kann ich auf den eingehen? Sind da noch andere Probleme dahinter, die vielleicht auch in der Schule, wo man in der Schule nicht drüber reden will, gegenüber einem Lehrer, der ja dann eine Note vergibt? Und da ist halt jemand, der, wir haben ja, also getin.de ist ja, wir machen das ja zusammen mit einem Nachhilfeunternehmen, dem Andreas Beck, und der hat ganz viele, finde ich, Nachhilfelehrer, die sehr nah auch an den Jugendlichen sind und wo die halbe Zeit vielleicht auch mal über ganz anderes gesprochen wird als über Mathe, Französisch, Englisch.
Ich glaube, dass das auch wahnsinnig wichtig ist.
Ja.
Also ich persönlich, wenn ich an meine Schulzeit denke, ich war in den Fächern immer viel besser, wo ich die Lehrer gefühlt verstanden habe, wo ich eine Verbindung hatte, die ich gemocht habe. Und war wiederum in den Fächern schlecht, wo ich so eine Antipathie den Lehrern gegenüber hatte. Wo auch immer die herrührt. Aber da zeigt sich doch, dass wenn diese menschliche Verbindung da ist, man ja auch viel aufnahmefähiger ist.
Richtig.
Und das glaube ich sofort, dass nicht alle, die Nachhilfe brauchen oder Nachhilfe in Anspruch nehmen, dumm sind oder mit dem Stoff nicht klarkommen, sondern ich glaube, dass die Probleme oftmals woanders herkommen.
Absolut.
Sehen wir ja in unserem Job auch.
Ja.
Die Fußballer, die wir begleiten, die haben ja letztendlich kein fußballerisches Problem, sondern die haben irgendein anderes Thema,
richtig,
was sie aber davon abhält, auf dem Fußballplatz 100% zu bringen. Ja. Und ich glaube, dass man da den Bogen wahnsinnig gut zu Schülern schlagen kann. Nicht jeder, der nicht gut ist in der Schule, ist blöd oder hat ein Problem damit, mit dem Stoff nicht klarzukommen, sondern ich glaube, dass jeder Mensch ja eh sein eigenes Päckchen zu tragen hat. Und dann gibt's halt immer die, die ein bisschen mehr Glück haben, die vielleicht innerfamiliär, ne, das besser geregelt bekommen oder wo auch immer die Probleme, die Päckchen, die sie rumtragen, liegen, wo das dann auch gelöst wird.
Da hatten aber dann vor 2 Tagen mindestens 11 Leute ein mentales Problem. Also ich spreche gerade auf das 6-0 gegen Spanien
auf
an, wo du ja denkst, tolle Fußballspieler, wie kann das funktionieren? Na, wo ja wahrscheinlich auch so eine Art Kettenreaktion oder Ähnliches stattfindet.
Ja, ich glaube halt, dass das natürlich, also ich habe selber schon mal 6-0 verloren in München mit Hannover. Deswegen spreche ich auch da aus Erfahrung. Es ist natürlich so, wenn du 3-0 zurückliegst und es ist irgendwie die 60., 70. Minute und du spielst jetzt nicht gerade gegen, ja, ohne jetzt irgendjemand zu diffamieren, gegen eine kleinere Mannschaft, wo du sagst, pass auf, irgendwie das 3-0 war jetzt 2-mal abseits, ein Elfmeter, das war unglücklich, sondern du spielst gegen Spanien, dann weißt du natürlich auch, ey, dieses Spiel ist gegessen, wir versuchen irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben und dass das dann meistens natürlich auch noch schief geht, weil dann kriegst du noch 3 Stück, ist ja dann auch klar. Und ich sehe das persönlich auch nicht so schlimm, wie viele andere, auch wenn wir sagen, seit 1910 oder was, war das erste Spiel, was wieder so hoch verloren wurde und glaube ich überhaupt erst das zweite Spiel, was so hoch verloren wurde. Sich total unproblematisch.
Nur was geht dann? Also darum geht's ja. Also da bin ich jetzt auch eigentlich schmerzfrei jetzt, was das Ergebnis an sich angeht. Aber wo ja wirklich 11 Leute, was du gerade gesagt hast, man hat mal einen Tiefpunkt, man ist nicht bei der Sache, aber das ist ja ein Teamsport und im Prinzip sind's ja 11 Leute, die da in irgendeiner Form.
Aber ist eine Kettenreaktion. Am Ende des Tages ist es für mich so. Also das wäre jetzt meine Erklärung. Ich würde sagen, pass auf, da ist ein Philipp Max, spielt linker Verteidiger, das ist sein zweites Spiel. Auf der anderen Seite hast du einen Toni Kroos, ist ein gestandener Spieler. So, die jungen Spieler oder die, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, orientieren sich so ein bisschen an den Älteren. Ja. Die Älteren haben vielleicht gerade nicht den besten Tag. So, und ich glaube, das kann man sagen, dass da viele dabei waren, die nicht den besten Tag hatten. So, und das Ganze führt dann dazu, dass die Älteren für die Jüngeren nicht gerade eine Stütze sind, die Jüngeren sich aber an denen orientieren, bei denen es gerade auch nicht so gut läuft und auf einmal bist du in diesem Strudel drin. Und dann spielst du auch noch gegen Spanien, wo ja gefühlt auch alles funktioniert hat. Ich weiß nicht, der Torres, glaube ich, war es, der 3 Tore geschossen hat, der auch noch nicht so lange dabei ist, ne, und jetzt auch nicht ungefähr der Weltstar ist. Also ich persönlich kannte ihn noch nicht mal, muss ich dazu gestehen. Wo dann halt wiederum alles funktioniert. Ja, also da kommen natürlich viele Sachen zusammen, wo ich halt sage, muss man nicht überbewerten. Sollte man, glaube ich, auch die Ruhe bewahren, weil da immer noch sehr viel Potenzial ist. Und
keine Frage.
Dementsprechend, ja, glaube ich einfach, dass das ein sehr unglücklicher Umstand war und sehr wahrscheinlich, hoffe ich, auch nicht nochmal passiert.
Genau. In den Podcasts, die ich jetzt mit dir gehört habe und auch jetzt so aus deinen Erzählungen heraus, ich habe so ein bisschen den Eindruck, du hast ja selbst gesagt, naja, du hast mal ein Problem gehabt am Anfang vor vielen fremden Menschen zu reden. Dir war auch so ein bisschen, habe ich den Eindruck, so immer so dein Freundeskreis sehr, sehr wichtig. Also ich habe so einen Eindruck, du bist so ein Familienmensch oder so, vielleicht, ich sag mal, Heimatmensch. Ich glaube, du wohnst auch noch da, wo du aufgewachsen bist. Inwieweit war das für dich wichtig? Ich sag mal, Schalke um die Ecke, Hannover ist ja eigentlich auch ein Katzensprung ins Münsterland. War das für dich auch für dich persönlich entscheidend?
Absolut. Und ausschlaggebend natürlich auch, wie meine Karriere letztendlich verlaufen ist. Also ich habe es vor kurzem schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich während meiner 10 Jahre, die ich ja auch dann bei Schalke war, schon die Möglichkeit gehabt hätte, auch hier und da mal woanders hinzugehen, aber überhaupt keine Ambitionen hatte, weil ich mich auf der einen Seite super wohl gefühlt habe. Ich war damals bei einem Verein, wo wir regelmäßig um die deutsche Meisterschaft mitgespielt haben, so ein bisschen anders als die Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben auf Schalke. Und auf der anderen Seite bin ich fast 10 Jahre gependelt. Also ich hatte eine kleine Wohnung in Gelsenkirchen. Wenn es dann mal nach Champions League oder 2-mal Training ein bisschen später wurde, dann bin ich auch da geblieben. Aber die meiste Zeit bin ich gependelt. hatte eigentlich oder habe eigentlich immer noch mit ein paar Ausnahmen meinen Freundeskreis, den ich als Kind hatte oder als Jugendlicher, wo sich das ja, glaube ich, dann so ein bisschen bildet. Das sind immer noch die gleichen. Mhm. Also wir treffen uns gerade heute Abend auch wieder, wenn man das jetzt sagen darf, mit Abstand und allem, was dazugehört natürlich. Wir sind auch nicht so viele, also sind jetzt keine 30 Leute, sondern es ist echt ein kleiner Kreis, der aber immer da geblieben ist. Und das war für mich wahnsinnig wichtig. Und ich bin ja total glücklich, in meiner Heimatstadt nach wie vor zu leben. Bin nie wirklich weg gewesen. Also selbst zu meiner Hannover-Zeit, die 4 Jahre, habe ich eine Wohnung in Münster immer gehabt, weil das für mich einfach Heimat ist. Und ja, hab da auch gar keine Ambition, irgendwie wegzugehen.
Ist aber auch wieder, ne? Also was ich mir ein Stück weit bewusst machen muss, oder gerade wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt in der Vorbereitung fürs Abitur, also wie wichtig das Umfeld ist, also dass ich mir bewusst werde, was bin ich für ein Typ, und mir dann vielleicht auch in diesem Kontext das entsprechende Umfeld auch schaffe oder behalte oder es pflege, um daraus auch wieder Kraft und Energie zu ziehen.
Energie ist eigentlich das richtige Stichwort. Also bei uns im Online-Programm geht es auch um die Energie-Zombies. Also um die Leute, mit denen du zusammen bist, die dir nicht gut tun. Okay. Die dir gefühlt einfach deine Energie entziehen. Mhm. Auf welchem Wege auch immer. Mhm. Also warum auch immer die vielleicht nicht gut für dich sind. Und das machen wir halt mit Sportlern auch immer ganz gerne, weil wir einfach gucken wollen, woran liegt's gerade, dass du nicht in der Lage bist, deine 100%, die wir ja alle haben, abzurufen. Mhm. Und oftmals hat man, gerade wenn man natürlich im Profisport guckt, da gibt's halt wahnsinnig viele, die an einem erfolgreichen Fußballer in gewisser Weise auch partizipieren wollen, was ja auch oftmals völlig okay ist, weil sie eine Leistung bringen und werden dafür entlohnt. Oftmals versuchen sie sich aber auch, diese Entlohnung zu erschleichen. Und dementsprechend fordern wir die Leute dann auch einfach dazu auf, mal drauf zu schauen, mal zu gucken, ey, mit wem verbringe ich gerne Zeit, und nach dieser Zeit gehe ich dann gestärkt daraus oder gehe ich müde, irgendwie abgeschlagen daraus, weil der mir meine Energie eigentlich nur wegnimmt. Geht's gar nicht darum, dass wir sagen, ja, der ist jetzt gut für dich, der ist schlecht für dich. Einfach nur, dass man ein Bewusstsein dafür schafft. Ne? Was und wer tut mir gut und was und wer tut mir nicht gut. Und ich glaube, dass das als Schüler auch maßgeblich ist, weil da geht's auch darum, Leistung zu bringen.
Absolut.
Und auch darum, 100% zu bringen, wenn es um Abitur geht, um die Arbeiten zu schreiben, um eine gute Performance abzuliefern, dass ich ein gutes Abitur mache oder meine Schule beende. Oder im Kleinen, ich sehe das jetzt bei meinem Sohn, die ersten Vokabeltests, die anstehen. Ja. Da sind die Kinder ja auch motiviert, das schaffen zu wollen, weil du gibst eine Leistung und kriegst ein Ergebnis. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche wie im Fußball. Am Ende des Tages, sobald das Spiel abgepfiffen ist, weißt du genau, war das hier gut oder war das nicht gut? Weil du kannst dir das oben auf dem Videowürfel, auf der Anzeigetafel, kannst du das angucken. Ja, hast du das Spiel gewonnen?
Richtig.
War es grundsätzlich erstmal gut? Cool. Hast du verloren, wie jetzt 6-0, dann war es schlecht und dann waren halt alle schlecht. Mhm. Auch wenn jetzt vielleicht ein Guter dabei gewesen wäre, was er jetzt nicht war, der wäre aber auch schlecht gewesen, weil er 6-0 verloren hat. Deswegen hast du es als Schüler vielleicht sogar ein Stück weit noch einfacher, weil du hast dein eigenes Glück in der Hand. Du schreibst diese Arbeit, machst diesen Test und weißt dann genau, wenn du ihn wiederbekommst, was steht drunter.
Ja, ich wollte gerade sagen, zumindest wird man als Schüler nicht ausgepfiffen, aber stimmt auch nicht ganz. Ich merke das aus eigener Erfahrung, sich als Elternteil davon frei zu machen, das Kind im übertragenen Sinne nicht auszupfeifen, anzupfeifen oder auch wieder Druck auszuüben, ist halt extrem schwer. So, ne? Also auch da von der Seite kommt ja immer wieder, und wie gesagt, da kann ich mich persönlich auch nicht von frei machen, wenn mal die Leistung mal nicht so ist, dass man da ruhig bleibt, offen bleibt und, wie du sagst, aus sich auch mal vergewissert, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist alles ja kein Drama. So, ne? Und das ist schon schwierig.
Ich glaube, das Problem ist ja einfach auch diese emotionale Bindung, die wir dann natürlich haben. Also ich habe selber 3 Kinder und in allen Altersstrukturen. Okay. Dementsprechend weiß ich da auf jeden Fall genau, wovon ich rede. Ich glaube, die, die wir am meisten lieben, die können uns ja auch am meisten auf die Palme bringen, halt mit Sachen, die sie tun. Und dementsprechend muss ich mich da auch selber immer wieder einfangen. Okay. Und mich auch wieder zurückholen, wenn der eine nicht für die Schule lernt oder die andere gerade einfach keine Lust hat, ihre Schuhe anzuziehen, ja, und weinend auf der Treppe sitzt, dann da wirklich einfach ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, alles gut, setze dich dazu. Habe ich letztens im Badezimmer auch gemacht, wollte nicht die Zähne putzen, mich vor die Tür gesetzt und dann saßen wir eine halbe Stunde, mhm, und nach einer halben Stunde haben wir die Zähne geputzt.
Ja, ja, genau.
Dann ist das halt so.
Na ja. Ja, das kann ich auch gerade ein Lied von singen. Da ist ja dann letzten Endes bei deiner Fußballkarriere bei Schalke, bei Hannover, du hast ja auch in der Nationalmannschaft gespielt, also du hattest ja letzten Endes auch noch so ein, weiß nicht, ob das für dich überhaupt ein Ziel war, aber so ein übergeordnetes Ziel. Also letzten Endes, du hast das Siegtor in England, mhm, ne, glaube ich, erstes, ja, Deutschlandspiel im neuen Wembley-Stadion war es, glaube ich.
Ja, es war das Eröffnungsspiel.
Eröffnungsspiel, des neuen, genau, so, ne, also auch noch ein Tor, wo man sicher noch, oder die Fußballexperten noch lange von sprechen werden, zumindest die Engländer wahrscheinlich. Aber war das auch für dich, weiß ich jetzt gar nicht, WM und so auch Thema? Und wenn ja, hast du dich auch, dann ist ja nochmal so ein, ich sag mal, wie jetzt so ein Abitur, ne, so ein Metaziel, wo man sich ja auch noch drauf vorbereitet.
Also wirklich Ziel Nationalspieler hatte ich eigentlich nicht. Mhm. Aber wenn man natürlich merkt, okay, man zeigt gute Leistungen, man kommt da irgendwie in dieses Blickfeld, dann wird das natürlich zum Ziel. Mhm. Weil man halt merkt, okay, ich habe das Zeug dazu, mhm, gerade auf meiner Position ist irgendwie ein kleines Vakuum entstanden, da ist, mhm, halt keiner. Also das, mhm, war zu der Zeit, wo Philipp Lahm dann immer Linksverteidiger gespielt hat,
okay,
der es natürlich wahnsinnig gut gemacht hat und, ja, das natürlich auch bei Bayern gespielt hat, aber wäre natürlich auch genauso ein guter Rechtsverteidiger gewesen, wenn man denn links einen gehabt hätte. Und dementsprechend wurde das dann für mich zum Ziel. Leider Gottes war ich vor der WM 2006, was relativ aussichtsreich war. Da waren halt diese 19 Monate Verletzungen davor, weswegen das nicht geklappt hat. 2008 sah es ähnlich aus. Ich hatte 2007 quasi diese zwei Spiele in der Nationalmannschaft, wo das eine das England-Spiel war. Habe mich aber kurz danach selbst bei meinem zweiten Länderspiel, beim Qualifikationsspiel für die EM dann gegen Wales, auch wieder verletzt, mhm, so dass das auch wieder ausgefallen ist. Und dann hatte ich nochmal eine gute Zeit in Hannover, so mein erstes Jahr, mhm, wo man so ein bisschen gemunkelt hat, könnte das nochmal für die Nationalmannschaft reichen. Aber da war ich dann auch ganz froh, dass das nicht mehr gekommen ist, mhm, weil ich mir gedacht habe, so jetzt bin ich irgendwie Anfang 30, ich bin nicht mehr der hier für Deutschland irgendwie in 2 Jahren oder in 4 Jahren die Kohlen aus dem Feuer holt. Dafür hatte ich halt zu viele Verletzungen und habe dann ja auch relativ früh mit, ja, Anfang 32 meine Karriere dann beendet.
Okay, dann frage ich jetzt den Mentaltrainer. Also ich habe, wie gesagt, diese zwei Ziele. Ich muss kurzfristig morgen eine Klausur schreiben. Ja, morgen natürlich nicht, ist Samstag. Nächste Woche schreibe ich eine Klausur, auf die ich mich vorbereiten muss. Hab aber auch schon dieses Thema Abitur vor Augen. Nach den Osterferien. Was würdest du da empfehlen, wie ich da dran
gehe? Abitur erstmal wegschieben.
Okay.
Weil das ist ja das übergeordnete Ziel, das hat ja erstmal, mhm, noch Zeit. Mhm. Aber ich glaube, wichtig ist, habe ich während meiner Reha-Phase auch so gemacht und jetzt im Nachhinein gelernt, dass es halt einfach auch richtig war, mhm, sich kurzfristige Ziele zu setzen. Mhm. Weil man immer wieder ein kleines Erfolgserlebnis bekommt, wenn man die dann erreicht. Mhm. Ne, dass man halt nicht sagt, pass auf, mein Ziel ist es, wieder ein Bundesligaspiel zu machen. Dann wäre ich, glaube ich, dran zerbrochen in 19 Monaten, weil das Ziel war so weit weg und es, mhm, hat so lange gedauert. Ich habe mir kleine Ziele gesetzt. Mein Ziel damals war, jetzt liege ich im Krankenhaus, frisch operiert, habe eine Schiene, 6 Wochen, was das Ziel, ja, erstmal Schiene ab. Mhm. Das heißt, da war klar, ich muss schon Übungen machen, dass ich in 6 Wochen auch diese Schiene los bin. Mhm. Und so habe ich mir Step by Step diese kleinen Ziele gesetzt. Und ich glaube, Hinblick jetzt auf Schule, definitiv das Nächste, was ansteht, ist immer das, worauf das Augenmerk liegt. Mhm. Natürlich ist klar, dass im Hintergrund Abitur dann einfach eine Rolle spielt. Das will man bestehen. Mhm. Aber das, was jetzt kommt, ist halt das, was dich so ein bisschen dahin bringt, ne? Was dich so ein bisschen pusht dazu, dass du auch mit einem guten Gefühl das machen kannst oder mit einem schlechten Gefühl. Weil das entscheidet sich ja dann an dem Tag, wenn du die Klausur jetzt verhaust, hast du natürlich nicht so ein gutes Gefühl. Deswegen sollte das erstmal das Ziel sein, die Klausur gut zu machen, weil du daraus gestärkt wieder für deine Abiturprüfung gehen kannst.
Ja. Cool. Ja, also ich merke schon, aus jeder deiner Antworten entstehen eigentlich wieder ganz, ganz viele Fragen. Aber ich sehe auch schon, wir sind schon viel länger, als wir bei getin.de sowieso unterwegs sind. Eine abschließende Frage noch, die mir nämlich interessieren würde. Ich habe gelesen, du warst dann vereinslos und hast dann nach einer Zeit erst gesagt, okay, das war's jetzt mit dem Fußball. Wie geht man damit was ist in dieser Zeit bei dir passiert und wie schwer war dann dieser Schritt, das zu sagen? Und was ist danach überhaupt passiert? Ich sage jetzt mal, dann stehst du ja auf einmal davor zu sagen, okay, was mache ich denn dann alternativ?
Ja, genau. Das ist richtig. Der Ablauf war der, dass ich mich quasi kurz vor Saisonende in Hannover nochmal verletzt hatte am Knie. Und dann ist mein Vertrag ausgelaufen und ich habe dann nochmal Reha gemacht. Ich habe mich auch nochmal operieren lassen, weil ich so ein bisschen Narbengewebe, eine kleine Verknöcherung, alles so am Innenband hatte, um das einmal glatt zu ziehen. Habe dann nochmal Reha gemacht, einfach um zu gucken, wie fühlt sich's jetzt gerade an. Macht es nochmal Sinn, Fußball zu spielen? Habe das dann auch gemacht, musste dann aber irgendwann feststellen, OP war gut, aber hat jetzt nicht den Erfolg gebracht, dass es sich jetzt viel besser anfühlt. Und dann war für mich auch relativ schnell klar, das war mein Ziel, ne, zu gucken, bis zum Tag X, wie fühlt sich das Knie an, was mache ich für Fortschritte und wenn es nicht besser ist, dann ist es auch das Karriereende. Und hatte dann auch die Zeit, wirklich mich damit auseinanderzusetzen, wenn dieser Plan A nicht funktioniert, was ist mein Plan B? Und aufgrund dessen, dass die Berufsgenossenschaft dann halt auch einspringt aufgrund meiner ganzen Verletzung, habe ich eine Umschulung gemacht, habe dann Sportmanagement studiert. Was mir nicht so sonderlich leicht gefallen ist, weil da fing es an, dass so dieses Loch, über das viele geredet haben, kommt. Und obwohl ich wahnsinnig gut darauf vorbereitet war, weil ich mit Leuten mich ausgetauscht habe, die in dieses Loch gefallen waren, da auch wieder rausgekommen sind, habe ich das trotzdem auch gehabt. Weil man von einem fremdbestimmten Alltag, 14 Jahre, ne, wird dir gesagt, du hast einen Trainingsplan, morgen ist 10 Uhr Training, Dienstag zweimal, dann Mittagessen, dann sitzt du im Bus, dann bist du hier, dann bist du da. Ja, zu selber zu Hause lernen. Ich habe dann das bei einer Fernuni gemacht, war schon schwer.
Ja.
Und kann ich jedem nur zu raten, sich für diese Zeit irgendwie darauf vorzubereiten. Sei es mit jemandem, also es muss jetzt kein Mentaltrainer sein, da will ich jetzt gar keine Werbung machen für uns. Aber jemand, den du an der Seite hast, der sich vielleicht sogar mit ähnlichen Situationen auskennt, der dir einfach in gewisser Weise mit Rat und Tat zur Seite steht. Weil das für mich persönlich einfach auch wahnsinnig wichtig war, mich da austauschen zu können mit Leuten und um da auch wieder rauszukommen. Ich habe jetzt keinen Blödsinn gemacht während der Zeit, weil dafür war ich dann halt auch schon zu alt und habe Kinder gehabt und alles Mögliche. Aber ich kann das schon verstehen, dass manche Leute in gewisser Weise auf eine schiefe Bahn oder zumindest mal die falsche Abfahrt nehmen für eine kurze Zeit, weil du vielleicht auch gewisse Sachen brauchst. Also ich war nie der, der in der Öffentlichkeit stehen wollte, aber es gibt ja die, denen das fehlt, dass dir zugejubelt wird von 60, 80.000, dass du die Mannschaft brauchst, die Kabine. Und dementsprechend, das habe ich eigentlich so nie gehabt. Also auch wenn man mich jetzt fragen würde, was vermisst du da an dieser Zeit, würde ich sagen, so dieses Familiending in Anführungszeichen, diese Kabine, da zusammenzusitzen vorm Training. Ne? Du hast so die Mannschaftsclowns, die dich dann da unterhalten, über die du lachen kannst. Viele Gespräche in der Kabine, das ist das, wo ich sage, das vermisse ich. Und alles andere war schön, aber ist jetzt nicht das, wonach es sich lohnt zu streben. Ja.
und also das Zweite, was ich noch raushöre, vielleicht auch einen Plan B dazu haben. Ne? Also sich nicht so zu 100% auf eine Geschichte fokussieren. Es könnte ja auch, also kriege ich den Studienplatz da, wo ich will, den, also das sind ja so viele Unwegsamkeiten. Also
ich glaube, das ist
offen zu bleiben.
Ich glaube, dass es wichtig ist, sich damit mal zu beschäftigen. Es darf aber nicht so weit gehen, dass du deine Prozente für den Plan A dir klaust. Also,
ja, okay.
Ne, dass ja, man ja, sagt, okay, pass auf, wenn ich 100% habe, dann kann ich nicht 50% in meinen Plan B investieren und 50 in den A, ja, weil dann wirst du am Ende wahrscheinlich nirgendwo rauskommen. Ja, sondern es sollte schon so sein, dass man sich wirklich auf eine Sache fokussiert und konzentriert, aber nichtsdestotrotz das andere nicht aus den Augen verliert, sodass man da dann irgendwie überrascht wird von. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das versuchen wir auch unseren Leuten immer mit auf den Weg zu geben, dass ich auch immer sage, Plan B, gar keine Frage, sollte man sich schon mal mit auseinandergesetzt haben, aber jetzt keine Energie dafür verschwenden, was dir vielleicht auf der anderen Seite fehlen könnte, um dein Ziel zu erreichen.
Ja, ja. Cool. Ja, genau. Wie gesagt, ich hätte noch viele Fragen, aber im Anbetracht der Zeit. Vielleicht abschließend nur noch für alle, die jetzt da draußen sind, die zuhören, die Abitur vor Augen haben, die mittlere Reife vor Augen haben, irgendeinen Abschluss und gerade vielleicht auch durch Corona noch zusätzlich so ein bisschen gestresst sind. Willst du denen noch ein, zwei Sätze mitgeben?
Ja, ich kann nur sagen, aus meiner heutigen Erfahrung lohnt sich das auf jeden Fall, die Schule gut abzuschließen. Ich kann das sagen, weil ich das nicht so wirklich hinbekommen habe. Okay. Also ich habe alles abgeschlossen, ne? Wie ich gesagt habe, auch eine Ausbildung angefangen, aber mein Zeugnis von damals, was ich jetzt schon gar nicht mehr habe, war jetzt nicht das, womit man irgendwie hausieren gehen könnte. Dementsprechend würde ich es mit dem Wissen von heute anders machen. Und kann das da wirklich jedem empfehlen, auch wenn das eine schwierige Zeit ist, weil man gerade, glaube ich, andere Sachen im Kopf hat. Aber auch Corona kann man jetzt, glaube ich, mal dazu nutzen, zu sagen, pass auf, ich habe gerade eh keine großen Alternativen. Jetzt mache ich halt Schule.
Ja.
Und ich glaube, so sollte man da rangehen. Und dann wird man sich hinterher freuen, wenn man das gerockt hat.
Wunderbar. Cool. Christian, vielen Dank.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Schön. An unsere Hörer, vielen Dank für eure Zeit. Hat ein bisschen länger gedauert als sonst. Aber liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen älter bin als die anderen, die die Interviews sonst führen. Wie gesagt, versprochen, die sind beim nächsten Mal wieder am Start. Wenn ihr noch weitere Podcast-Folgen hören wollt, geht einfach auf www.gedin.de, abonniert uns bei Facebook, Gedin Ausbildung, oder bei Instagram, Gedin_Ausbildung. Und ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.